Ja, hallo zusammen, hier ist der Resa. Heute haben wir einen Gast im Radio. Ich habe nämlich die Frau Lieberherr von der Organisation Brot für alle am Telefon. Guten Tag, Frau Lieberherr.
Grüezi, Herr Sahi, und hallo miteinander.
Frau Lieberherr erzählt uns jetzt, was Landgrabbing ist und was im Moment bei den Gentech-Firmen so abgeht. Zuerst aber noch schnell zu Brot für alle. Was ist Brot für alle eigentlich?
Brot für alle ist die entwicklungspolitische Organisation von der Evangelischen Kirche Schweiz. Und entwicklungspolitisch, das heisst, dass wir versuchen, Veränderungen herbeizuführen auf einer politischen Ebene. Wir haben also nicht die klassische Entwicklungszusammenarbeit, wie zum Beispiel das HECS oder Swissaid, wo Sie vielleicht kennen. Wir haben kein Projekt in dem Sinn im globalen Süden, sondern wir versuchen jetzt, politisches, ökonomisches, wirtschaftliches System zu ändern. Bei uns in der Schweiz, in Europa und eigentlich global. Da kann ich Ihnen vielleicht schnell ein Beispiel geben, damit das ein bisschen konkreter ist,
Ja, gern,
was
sehr
wir
gern.
machen. Also wenn jetzt eine Schweizer Firma, eben, wie Sie gesagt haben, es geht bei uns häufig um Land, um Landraub. Und wenn jetzt eine Schweizer Firma, die da den Hauptsitz hat, in Genf oder im Zug, in einem anderen Land, zum Beispiel in Sierra Leone oder in Peru, den Leuten Land raubt, dann greifen wir ein und einerseits unterstützen wir Organisationen vor Ort über viele Jahre, also Leute, die sich wehren gegen den Landraub, Leute, die versuchen, ihr Land zurückzubekommen, die müssen dann verhandeln mit diesen grossen Firmen, unterstützen wir sie in dem. Und gleichzeitig tun wir aber auch versuchen, da bei uns Druck auf die Firma auszuüben, dass sie das Land zurückgibt oder dass sie die Leute anlässt und auch versuchen, da Gesetze zu ändern, dass das überhaupt gar nicht mehr möglich ist, dass ja, eigentlich das System zu ändern, dass so Ungerechtigkeiten nicht mehr passieren können.
Bevor wir jetzt zur Agrogentechnik kommen, wie steht es eigentlich um die Biodiversität auf der Welt und in der Schweiz?
Ja, das ist eines der ganz grossen Probleme. Also wenn man über Umweltprobleme redet, natürlich global, das hört man ja immer wieder. Es ist eines der gravierendsten und bedrohlichsten Probleme. Und ich würde immer so ein bisschen in Bezug auf Landwirtschaft reden, weil wir befassen uns stark immer mit Landwirtschaft und das ist so mein Gebiet. In der Landwirtschaft gibt es verschiedene grosse Probleme, die zu einem Niedergang oder zu einem Verschwinden von der Biodiversität führen. Und einerseits sind das die grossen Monokulturen. Also zum Beispiel machen Palmöl. Ich weiß nicht, ob Sie mit dieser Thematik alle bekannt sind. Palmöl ist ein Produkt, das in fast sehr vielen Lebensmitteln drin ist, zum Beispiel in Guetzli, in Schoggi, und wo sehr stark wächst. Also die Produktion von dem Öl wächst extrem stark. Und für das und angebaut werden kann das eigentlich nur im tropischen Gürtel. Und darum wird für Palmöl ganz viel Regenwald abgeholzt. Vor allem in Afrika, aber auch in Indonesien. Und das ist natürlich für die Biodiversität von der ganzen Welt ein riesiger Verlust, weil die Regenwälder eine von der artenreichsten und biodiversitätsreichsten Gebiete sind überhaupt. Und das können Sie sich auch vorstellen, nachher sind das einfach Plantagen, wo nur noch etwas angebaut wird. Also zum Beispiel nur noch Ölpalmen jetzt in dem Fall. Oder wenn es um eine andere etwas anderes geht, ist, dass vielleicht nachher nur noch Sojabohnen oder nur noch Mais. Und so Kulturen haben eine sehr, sehr geringe Biodiversität.
Was kann man dagegen machen? Jetzt einfach so pauschal gesagt für jede Person, auch wenn man jetzt halt noch nicht 18 ist oder wenn man sich schon mit dem befasst, aber selber noch nicht ins Ausland kann reisen.
Ja, ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Ebenen, wo man auch etwas dagegen machen kann. Einerseits kann man sich ja auch politisch einsetzen, wenn man noch nicht 18 ist. Man kann sich Gruppen anschliessen, die sich wehren für Biodiversität. Zum Beispiel Greenpeace oder da gibt es ganz viele verschiedene Gruppen, wo man sich kann einsetzen kann für das, was einem halt am meisten am Herzen liegt oder was einem am nächsten ist. Und etwas anderes ist schon, dass man sich überlegen kann, was man konsumiert und versucht, weniger zu konsumieren. Zum Beispiel, ich habe jetzt vorher das Beispiel von Palmöl genannt. Das ist ganz schwierig, um auf Palmöl zu verzichten, weil das überall drin ist. Man kann es probieren. Ein anderes grosses Problem für das, wo Regenwald abgeholzt wird, ist Soja. Und Soja wird ja vor allem gebraucht für Fleischproduktion. Das heisst, man kann auch weniger Fleisch essen, weniger tierische Produkte essen. Aber ich glaube nicht, dass es mit einer individuellen Änderung vom Konsum, dass das quasi das Einzige oder das Beste ist, was man machen kann. Sondern ich glaube, wir müssen uns, wir, die betroffen sind von dem und die das ändern wollen und die das nicht gut finden, wir müssen uns zusammenschliessen und wir müssen politischen Druck aufbauen, damit es ein anderes politisches, ökonomisches System gibt, wo die Natur nicht in dem Mass zerstört, wie das jetzt passiert.
Jetzt kommen wir eigentlich wirklich zu einem der Hauptthemen von heute. Und die erste Frage zu dem wäre, was ist eigentlich Agrogentechnik?
Wenn man es einfach definieren will, sind es Agrarnutzpflanzen, die gentechnisch so verändert worden sind. Also ihr Genom ist künstlich verändert worden, um gewisse Eigenschaften, dass sie mit sich gewisse Eigenschaften haben, die man vorher noch nicht in diesen Pflanzen hatte. Und es gibt natürlich ganz viele verschiedene solche Pflanzen. Und vor allem gibt es sehr viele Versprechen, was man mit dem alles kann machen. Und in der Realität sind es aber vor allem zwei Eigenschaften, wo der grosse, überwiegende Teil, über 90% von der Agrogentechnik ausmachen. Also über 90% von der Fläche von der gentechnisch veränderten Pflanzen. Das sind zwei Eigenschaften. Einerseits sind das die sogenannten Roundup-Ready-Pflanzen. Das sind Pflanzen, die gegen Pestizide, also gegen Unkrautvernichtungsmittel resistent sind. Und die Idee ist also, dass dann die Sojapflanze oder der Mais, der so verändert ist, der ist total resistent gegen das eine Unkrautvernichtungsmittel. Das heisst, man kann den abpflanzen, kann nachher spritzen mit dem einen Unkrautvernichtungsmittel und dann stirbt alles Unkraut und die Pflanze bleibt stehen. Das ist die eine. Und die andere Pflanze, das sind die sogenannten BT-Pflanzen. Da ist ein Gen eingesetzt worden von einem Bodenbakterium, wo ein gewisses Toxin, also ein gewisses Gift produziert, das gegen Schädlinge wirkt. Und das ist jetzt, das Gen ist in der Pflanze, das heisst, die Pflanze kann selber das Gift produzieren und kann so die Schädlinge abwehren.
Ihr habt ja einen Bericht über die momentane Marktkonzentration der Agrarindustrie geschrieben. Was passiert in der Agrarindustrie momentan?
Ja, das sind sehr interessante und sehr beängstigende Entwicklungen. Also schon jetzt ist das eine sehr konzentrierte Industrie. Also ich kann euch schnell erklären, was das überhaupt ist, Agrarindustrie, von was man da redet. Das ist normalerweise die Agrar-Input-Industrie, also von all den Sachen, wo wir der Landwirtschaft vorgelagert sind. Das sind also Chemikalien über Pestizide, also Gift gegen Schädlinge, gegen Unkraut. Andererseits ist das Dünger. Und eben Saatgut, also auch gentechnisch verändertes Saatgut. Und sind auch die Landmaschinen. Und schon jetzt ist die Agrarindustrie, die Inputindustrie, sehr stark konzentriert. Es gibt wenige grosse Firmen, die den ganzen Markt beherrschen. Das sind bis jetzt Monsanto, die kennt man vielleicht am besten global, Syngenta, Bayer, DuPont. Und die sind schon sehr gross und haben eigentlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz viel von den kleineren Unternehmen, auch von den kleineren Saatgutzüchtern, aufgekauft, zusammengekauft. Und jetzt, in diesem Jahr, und im letzten Jahr und in diesem Jahr, sind da riesige Übernahmen geplant. Also die grössten 6 werden zu den grössten 3. Das heisst, also nachher wird die grosse Mehrheit von all diesen Sachen, von all diesen Inputs, die ich vorher genannt habe, von 3 Konzerne kontrolliert. Im Moment sind die Übernahmen erst angemeldet. Die einen sind schon durch, die anderen sind erst angemeldet. Also die Wettbewerbskommissionen müssen das noch absegnen. Und nachher werden wir also nur noch 3 Konzerne haben. Der eine Konzern ist Bayer Monsanto. Eben Monsanto ist die grosse US-amerikanische Agrarfirma, die sehr einen schlechten Ruf hat, die sehr viel Menschenrechtsverletzungen auf dem Konto hat. Und die Firma wird gekauft von der deutschen Firma Bayer. Ist nachher die grösste Firma. Eine andere Übernahme, von der hat man in der Schweiz auch ein bisschen geredet, ist Syngenta. Syngenta ist eine Schweizer Agrarfirma, die vor allem Pestizide produziert. Die ist übernommen worden, das ist schon über die Bühne, von einem grossen chinesischen Staatskonzern, Chemiekonzern, Chem China heisst die. Und dann gibt es noch eine andere, DuPont und Dow Chemicals. Das heisst, es ist also nachher eine extreme Kontrolle. Also, das bedeutet auf dem Meer. Das heisst, es sind drei Firmen, die fast, also, die eigentlich ein Monopol haben, wenn ich es anders sage, die eine extreme Macht haben über sehr viel von diesen Chemikalien, über Pestizid und Saatgut. Und gerade bei dem, was Sie vorher angesprochen haben, also beim Gentech-Saatgut, haben die drei Firmen zusammen alles oder praktisch alles vom gentechnisch veränderten Saatgut, wo überhaupt global auf dem Markt ist. Das heisst, die haben die totale Kontrolle. Und das ist aus unserer Sicht auch das grosse Problem. Sie werden halt dann die Art von Gentechnik machen, die ihnen Profit bringt. Und das Argument, das immer kommt, dass das gut ist, um den Hunger zu bekämpfen, das ist ein Hohn. Das stimmt nicht.
Was haben denn die Fusionen für Folgen für die Menschen oder jetzt für die südlichen Länder?
Ja, sehr, sehr viele Folgen. Also einerseits sind Folgen für die Bäuerinnen und Bauern im globalen Süden und auch im globalen Norden, dass sie immer weniger Auswahl haben. Also sie können eigentlich fast nicht mehr von anderen Firmen kaufen, weil alles, was auf dem Markt ist, ist von diesen drei. Und man nimmt an, dass die Preise dann werden steigen, weil es auch weniger Konkurrenz gibt. Das ist eine Folge. Eine andere Folge ist, dass das sind ja riesige Konzerne, profitorientierte Konzerne. Und die Art Forschung, die sie machen, also die Art Produkt, die sie anbieten, ihr Ziel mit diesen Produkten ist eigentlich, dass sie am Schluss Gewinn machen und dass ihr Gewinn möglichst gross ist. Das heisst, ihre ganze Forschung und ihre ganzen Anstrengungen richten sich nach dieser Landwirtschaft aus und nach diesen Bauern aus, die auch können zahlen können. Die können zahlen für Pestizide, für ihr Saatgut und so weiter. Und das sind vielleicht die grossen Farmer in den USA oder die grossen Bauern in Europa. Aber die vielen kleinen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern vom globalen Süden, auf denen ihre Bedürfnisse, was eigentlich sie für Saatgut bräuchten und was sie für Probleme haben mit Unkraut, das geht eigentlich draus. Wenn nur noch die grossen Firmen, die drei grossen Firmen Forschung betreiben und wenn die staatliche Forschung immer mehr zusammengekürzt wird. Und das ist, was passiert. Und eine weitere grosse Folge ist, dass die drei Konzerne sind alle in verschiedenem Maß, aber die sind alle stark im Saatgutmarkt drin. Gentechnisch und auch nicht gentechnisches Saatgut. Und sie sind sehr stark im Lobbying. Und was sie versuchen zu machen, ist eigentlich, dass sich Gesetze immer mehr ändern und dass die sogenannten geistigen Eigentumsrechte auf Saatgut immer stärker geschützt werden. Und zwar vor allem die Eigentumsrechte der Konzerne. Das heisst, Konzerne versuchen und sind sehr erfolgreich in dem, dass zwei verschiedene Arten von Gesetz gestärkt werden. Einerseits, über das reden wir ein bisschen mehr, sind das Patentgesetz. Und die werden vor allem angewendet für gentechnisch veränderte Pflanzen. Das heisst also, aber auch für andere. Und das bedeutet, dass die Firma, die gentechnische Veränderung zuerst mal gemacht hat, kann das Patent auf das anmelden. Und nachher kann niemand mehr mit dem Forschung machen, ohne vorher Patentinhaber zu fragen. Das hat natürlich Folgen für die Forschung, für die universitäre Forschung. Man kann aber auch nicht mehr mit dem züchten, ohne vorher zu fragen und ohne dann auch eine Patentgebühr zu zahlen. Das hat grosse Auswirkungen auf unabhängige kleine Züchterinnen und Züchter. Und Bauern können das zwar also das Saatgut kaufen und anbauen, sie dürfen es aber nicht wieder brauchen fürs nächste Jahr. Und das haben sie, auf dem basiert eigentlich das ganze System von kleinbäuerlicher Landwirtschaft, dass man Pflanzen anbauen kann, wo man sich das erste Mal fürs Saatgut zahlt und nachher kann man das Saatgut bei der Ernte zurückhalten, kann das untereinander tauschen, kann das verschenken, kann das weiterzüchten und nachher wieder brauchen. Und das wird verunmöglicht durch die Patentgesetze. Es gibt noch eine andere Gruppe von Gesetzen, die tönen ganz harmlos, die heissen Sortenschutzgesetze. Die gelten für alle Pflanzen, also auch für nicht gentechnisch veränderte Pflanzen. Die sind etwas weniger streng als Patentgesetze, aber auch sie tönen in dem Ausmaß, wie sie in Ländern vom globalen Süden im Moment geschrieben werden und ins Gesetz implementiert werden, ins nationale Gesetz, machen es den Bäuerinnen und Bäuerinnen unmöglich und verbieten es ihnen, um ihr eigenes Saatgut zu verkaufen, zu tauschen oder zu verschenken. Und das sind natürlich riesige Auswirkungen für die Leute. Und die letzte Auswirkung, die uns alle betrifft, ist, dass man sich muss vorstellen, dass ein Saatgut etwas vom Wichtigsten ist, was die Menschheit, als gesamte Menschheit eigentlich zusammen besitzt. Es ist ein Gemeingut, etwas, das nicht jemandem gehört, sondern wo allen gehört, weil ja unser Überleben eigentlich von dem abhängt. Und im Moment, wir leben in Zeiten vom Klimawandel. Das Klima wird sich ändern, es werden neue Schädlinge kommen, es gibt Dürren. Und es wird neue Pflanzen brauchen, neue Nutzpflanzen, die angepasst sind. Und alle, wenn es so weitergeht und das Saatgut immer mehr nicht mehr uns allen gehört und wir können entscheiden, was mit dem Saatgut passiert, sondern es gehört gewissen Konzernen, dann werden die in Zeiten vom Klimawandel, wenn wir neue Sorten brauchen, werden die von dem Profit machen, können die grosse Preise verlangen für das und von dem profitieren. Und für die Menschheit bedeutet es, dass sie keinen Zugang mehr hat, keinen freien Zugang zu dem. Und wenn das halt, wenn alles das Saatgut ihnen gehört, werden sie, oder tun sie, das sieht man schon jetzt, oder dann sich auf das konzentrieren, wie ich vorher schon gesagt habe, auf die einzelnen Pflanzen, wie Weizen oder Mais oder Soja, die viel Profit geben. Und innerhalb von diesen Pflanzen konzentrieren sie sich auf die paar Hochleistungssorten, die also, wenn alles gut läuft, keine Dürre ist, kein neuer Schädling, haben die mega einen höheren Ertrag. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr Sorten und viel mehr Pflanzen. Es gibt Hirse, Cassava, es gibt ganz viele alte Weizensorten und so weiter. Das ist auch eine Art von Biodiversität, das heisst Agrobiodiversität. Und die muss man eigentlich nutzen, muss man erhalten, sodass, wenn jetzt ein neuer Schädling kommt, man einen ganz grossen Genpool hat von verschiedenen Sorten und Pflanzen, um neue Sorten zu züchten. Und was man sieht, ist, dass die grossen Firmen das total vernachlässigen, weil es jetzt keinen Gewinn bringt. Und was das bedeutet, wenn sich das Klima ändert, wenn neue Schädlinge kommen, ja, das werden wir sehen. Und das wird ein Problem werden für die Welternährung.
Du hast jetzt vorhin schon ein bisschen angedeutet, von wegen, was man dagegen könnte machen könnte, dass man verschiedene Sorten oder verschiedene Arten hat, also eben die Artenvielfalt würde unterstützen. Was könnte man sonst noch unternehmen, jetzt gegen die Agrogentech-Firmen?
Ja, auch da. Also man kann einerseits etwas machen gegen die Agrogentech-Firmen, indem man sich Gruppen anschliesst, die da schon etwas machen. Ich bin zum Beispiel auch noch bei einer Gruppe dabei, die heisst Multiwatch. Und die schaut, was Firmen, die da in der Schweiz ihren Sitz haben, wie eben zum Beispiel die Agrarfirma Syngenta, was die eigentlich machen, was für Menschenrechtsverletzungen, dass die global auf dem Bissen haben. Und wir machen auf das aufmerksam, wir versuchen Druck aufzubauen, wir laden die Leute ein, die betroffen sind im globalen Süden, versuchen ihre Stimme lauter zu machen. Und da kann man mitmachen, wir brauchen immer Leute. Und eben, es gibt viele Umweltorganisationen, die sich da wehren. Und gleichzeitig auf einer bisschen politischeren Ebene kann man schauen, dass der Staat wieder eine wichtigere Rolle überkommt und dass eigentlich das Gemeingut wieder mehr Bedeutung hat. Und wenn man jetzt jemand ist, der gerne, wenn er gerne selber Landwirtschaft macht oder Freude hat am Bauern, gibt es auch so Initiativen in der Schweiz, dass man kann, wenn man Zugang zu Land hat, die alten Sorten pflegen. Das gibt Leute, die dann die alten Sorten wieder anbauen, die behalten, die extra so Saatgutbanken, kleinere, machen. Da kann man sich auch beteiligen, wenn einem das liegt, so richtig handwerklich bauen.
Was unternimmt Brot für alle explizit jetzt auf das, also auf das Thema?
Saatgut?
Ja.
Thema. Wir unterstützen verschiedene Organisationen in anderen Ländern, wo zum Beispiel in Mittelamerika, wo sich wehren politisch gegen die Gesetze, die ich vorher erklärt habe, also wo sich dafür einsetzen, dass eben sie das Recht an ihrem eigenen Saatgut behalten, auf politischer Ebene, wo aber auch das machen, die ich vorher gesagt habe, die wir auch machen könnten, nämlich wo Saatgut sammelt, Saatgut behaltet und schaut, dass das auch das Saatgut am Leben bleibt, wo ihr das eigene Wissen und das viele Wissen, das Kleinbäuerinnen und Kleinbauern haben, wo das sammelt, wo das weitergeben, wo das austauschen. Das ist so die eine Ebene. Auf der anderen Ebene sind wir auch da in Kontakt mit anderen Organisationen, die zu diesem Thema arbeiten, wie zum Beispiel Public Eye oder SwissAid, und versuchen, die Bevölkerung überhaupt zu sensibilisieren für das Thema, versuchen zu schauen, dass die Schweiz besser ist, also dass die Schweiz, wenn sie mit anderen Ländern verhandelt, zum Beispiel über Freihandelsabkommen, damit sie nicht die anderen Länder dazu drängt, zum so Gesetz zu implementieren. Das sind so die Sachen, die wir von da aus machen können.
Dann würden wir jetzt noch zum anderen Thema kommen, was sich auch ein bisschen überschneidet. Da hat ja auch einen Bericht über Landgrabbing geschrieben. Was bedeutet das, Landgrabbing?
Landgrabbing übersetzt heisst Landraub. Und es geht darum, dass seit im Jahr 2008 ungefähr ist das sehr ein starker Trend geworden, dass ganz viele Investorinnen und Investoren und grosse Konzerne angefangen haben, Land zusammen zu kaufen. Und zwar auf der ganzen Welt. Also sowohl in Afrika wie auch in Südamerika, aber auch in Europa, in Rumänien, in Ostdeutschland, in Asien, in Australien. Und man redet von Landraub, aber oft ist es nicht, manchmal ist es wirklich illegal, also rauben die Firmen das Land wirklich. Oft ist es aber eigentlich legal. Also die Firmen gehen dort an und meistens kaufen sie das Land nicht, sondern sie pachten es. Aber für viele Jahre, also 75 Jahre oder 99 Jahre, also für Generationen. Und sie haben verschiedene Wege, um das Land legal, in Anführungszeichen legal, erwerben. Manchmal gehört das Land zum Beispiel gesetzlich am Staat. Das heisst, die Firmen können einfach den Staat fragen und der Staat gibt ihnen dann eine Konzession für das Land und dann nehmen sie es. Auch wenn die Leute, die auf dem Land leben, über das gar nicht wissen, auch nicht einverstanden sind und vertrieben werden. Manchmal gehen sie aber auch dorthin und sagen den Leuten, ja, wir nehmen euer Land, aber dafür bringen wir euch Arbeitsplätze, Entwicklung, Schulen, Spitäler, und die Leute unterschreiben dann den Vertrag und geben ihr Land weg und merken nachher, dass das alles gar nicht stimmt, dass das leere Versprechungen gewesen sind und sie das Land verloren haben und nichts bekommen haben. Die Definition von Landgrabbing ist eigentlich das Land, das vorher kleinbürlich genutzt worden ist oder auch Regenwald, wo früher Leute drin gewohnt haben und den Wald genutzt haben für sich. Also Land, das vorher genutzt worden ist für die Leute, die auf dem Land leben und die auf dem Land arbeiten, für ihr Leben und zum Lebensmittel für sie produzieren. Das wird ihnen weggenommen, kommt in die Hände von Konzernen, von Investorinnen und Investoren, die anbauen, um Profit zu machen. Sie bauen also nicht mehr das an, was nachher die Leute ernährt, die dort leben. Zum Beispiel in Kongo oder in Äthiopien oder in Guatemala leben. Sondern sie bauen nachher das an, was am meisten Geld gibt. Meistens sind das Sachen, die exportiert werden. Eben kommen wieder mit dem Soja, mit dem Palmöl. Es kann aber auch Gemüse sein oder Schnittblumen. Also alles eigentlich Luxusprodukte, wo nachher auf dem Weltmarkt gehandelt wird.
Diesen Leuten wird eigentlich wie die Lebensgrundlage weggenommen. Was passiert dann mit denen? Kann man das noch gar nicht ganz vorstellen?
Ja, das ist das Traurige eigentlich an diesem Thema. Genau, es wird ihnen die ganze Lebensgrundlage entzogen. Und klar, die einen finden einen Job vielleicht auf der Plantage. Oft sind das aber sehr, sehr schlechte Jobs. Oft finden auch die Leute, die vorher auf dem Land gewohnt haben, gar keinen Job. Sondern es sind Leute, die von anderen Regionen kommen, auch die dann die Jobs überkommen. Und die Leute selber haben eigentlich nicht so viel Wahl. Entweder sie gehen in die Städte und versuchen sich dort eine Lebensgrundlage irgendwie zu erarbeiten. Aber ja, sie wissen ja alle, wie das aussieht in den grossen Slums um diese Städte. Also versinken eigentlich dann in Armut und haben keine Möglichkeit mehr für einen guten Lebensunterhalt. Oder sie bleiben halt auf dem Land. Manchmal haben sie noch kleine Flächen oder sie können irgendein kleines Geschäft aufziehen, irgendeinen kleinen Handel oder machen die Landwirtschaft aus diesen kleinen Flächen, die sie noch haben. Und Studien haben gezeigt, dass es den Leuten massiv schlechter geht, wenn so Landgeschäfte, Landgeschäfte über die Bühne sind und dass vor allem auch ihre Ernährungssicherheit abnimmt und dass sie Hunger haben.
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Wie viel Land oder von wie viel Land wisst ihr, ist auf diese Art weggekommen?
Das ist gar nicht so eine schwierige Frage, aber es ist schwierig zum. Also es ist überhaupt für alle schwierig, das zu messen. Und es fängt vielleicht damit an, dass man wie so einen Schnitt gemacht hat. Also eigentlich ist das passiert ja schon seit Hunderte von Jahren, dass den Leuten Land weggenommen wird. Auch im Kolonialismus ist das passiert und es ist immer weiter passiert. Aber man hat wie eigentlich so einen Schnitt gezogen in der Definition von dem Landgrabbing im Jahr 2008. Und im Jahr 2008 war die grosse Lebensmittelkrise, wo plötzlich Lebensmittel so viel teurer geworden sind. Das heisst, es hat sich mega wieder gelohnt, so mit Landwirtschaft zu investieren und in Land investieren. Nachher ist die Finanzkrise gekommen. Plötzlich war alles ganz unsicher. Kein Investment war mehr sicher. Alles ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und plötzlich ist Land wieder so eine gute Investition gewesen, so etwas Richtiges. Und darum sagt man, okay, was seit 2008 passiert ist, das zählen wir als Landgrabbing. Und dann gibt es ganz verschiedene Schätzungen, aber ich gebe jetzt die Zahl von der sogenannten Landmatrix und die ist sehr gut abgeschätzt. Das ist also sehr sehr eine sichere Schätzung und eine Schätzung, die sicher auch zu tief ist. Und die Schätzung ist, dass das 40 Millionen Hektar sind. Entschuldigung, 50 Millionen Hektar sind im Moment. Und das sind wirklich so die gesicherten Fälle, wo man ganz sicher weiss, die unbestritten sind. Und vielleicht, um das ein bisschen in den Kontext zu setzen, die Zahl 50 Millionen Hektar, das ist etwa ein bisschen mehr als 10-mal die Fläche der Schweiz. Und wenn ich das erste Mal gehört habe, ich dachte, ja, die Schweiz ist ja nicht so ein grosses Land. Es ist nicht so viel. Aber es ist eben schon sehr viel. Weil man muss sich immer bewusst sein, das Land, das da genommen wird, den Leuten weggenommen wird, da sagen manchmal dann die Investoren, sagen, ja, das Land, das hat sowieso niemand genutzt. Das ist sozusagen Leerland gewesen oder Brache. Und das ist aber nur ihre Strategie, um das rechtfertigen, was sie machen. Eigentlich gibt es sehr, sehr wenig Land, das von niemandem genutzt wird. Es gibt immer Leute, die dort wohnen, die das Land brauchen für ihr Leben, zum Ackerbau machen oder für ihre Tiere. Und darum muss man sich überlegen, okay, aber es geht um die fruchtbare Fläche. Das ist alles fruchtbare Ackerfläche. Und wenn man das nimmt, dann ist es etwa 130 Mal die fruchtbare Ackerfläche von der Schweiz. Und das ist dann schon sehr viel. Und vor allem ist das eben sehr konzentriert in verschiedenen Regionen der Welt. Also zum Beispiel in Westafrika und in Ostafrika, in Indonesien, in Rumänien. Und in einer Provinz, ich muss noch etwas richtig stellen. Da geht es jetzt nur um Land, wo für landwirtschaftliche Zwecke den Leuten weggenommen worden ist, in meiner Schätzung. Es gibt natürlich auch noch andere Arten von Landraub, zum Beispiel für Minen oder für Industrieprojekte. Das ist dann einmal ganz eine andere Zahl und viel mehr Land. Und in einer Provinz in Indonesien, wo wir viel arbeiten, in der Provinz Westkalimantan, das ist ein Teil von der Insel Borneo, da ist das ein Riesenproblem. Im Moment hat es noch viel Urwald, aber der wird sehr schnell abgeholzt. Einerseits für Holzwirtschaft, andererseits für Palmöl, aber auch für Minen. Und wenn man das alles zusammennimmt, also alle die Sachen, alle die Industrien, die den Leuten eigentlich das Land wegnehmen, wenn man das alles zusammennimmt, dann sind 85% vom Land in Westkalimantan von dem betroffen. Und das sind so Zahlen, die einem vielleicht ein bisschen helfen, zu verstehen, was das für eine Bedeutung hat für die Leute, die in so einem Gebiet wohnen, wo einfach alles plötzlich nicht mehr reingehört, sie keinen Zugang mehr haben, plötzlich Hege um alles gebaut wird, wo von bewaffneten Leuten bewacht wird, was das bedeutet und was für eine Einschränkung und für eine Katastrophe das ist für die Menschen, die dort leben.
Ja, was für Firmen und was für Investoren haben mit so Projekten überhaupt zu tun?
Ja, das ist sehr verschieden. Also eben, es gibt einerseits die Einerseits gibt es die landwirtschaftlichen Investoren, das sind die grossen Agrarfirmen im Bereich Palmöl zum Beispiel, sind das oft indonesische Firmen, die gross investieren. Aber es gibt auch andere Firmen, wenn man jetzt von der Schweiz aus schaut, sind es zum Beispiel die grossen Minenfirmen, Bergbaufirmen, die viel in Zug daheim sind. Die bekannteste ist vielleicht Glencore. Es sind eigentlich ganz, ganz viele verschiedene und zum Teil sind es sogar einfach nur Hedgefonds. Also es gibt auch einfach Fonds, Investitionsfonds, wo auch zum Beispiel Pensionskassengelder drin sind, wo das Land einfach haben, zum Investieren, zum Spekulieren und vielleicht nachher eine Tür wieder weiterverkaufen.
Was für Firmen investieren denn jetzt in so ein Projekt von der Schweiz?
Von der Schweiz aus?
Ja, von der Schweiz jetzt.
Genau, also eben einerseits sind es die Rohstofffirmen, die ich vorher erwähnt habe, Glencore zum Beispiel. Andererseits sind es die grossen Handelsfirmen. Also gerade um den Genfersee, in dieser Region gibt es so eine grosse Häufung von grossen Agrarhandelsfirmen. Das sind nicht in erster Linie Schweizer Firmen, die haben aber auch hier Sitz in der Schweiz. Zum Beispiel Cargill wäre ein Beispiel. Die sind von der Natur her handeln die mit den Agrargütern, aber immer mehr fangen sie auch an, riesige Flächen zu kaufen, zu pachten und da geht selber anzubauen und eigentlich, dass ihnen nachher die ganze Kette vom Anbau über den Handel alles gehört. Und dann gibt es aber auch kleinere Investoren, zum Beispiel ein Investor, der Prop für alle beobachtet hat, ist ein Genfer Milliardär, er heisst Jean-Claude Gandur, der eine Firma hat, die ADAX heisst, ADAX Bioenergie. Das ist jetzt im Vergleich zu diesen Riesen wie Glencore eine kleine Firma. Und die haben ganz viel Land gepachtet in Sierra Leone, zum Zuckerrohr drauf anbauen, zum nachher Bioethanol für Europa, für Tanks, also für Auto eigentlich in Europa zu produzieren. Das heisst, es ist noch schwierig, um so eine einheitliche Antwort auf das zu geben. Es sind ganz viele verschiedene Investoren. Und also, ja, grosse Fonds, alles Mögliche.
Vielleicht noch ein bisschen für näher dran herzugehen. Gibt es eine sehr berühmte, also berühmte, bekannte Firma in der Schweiz, die dort her investiert? Wo jetzt vielleicht sogar jemand von den Zuhörern auch kennt oder ich kenne?
Von den grossen, so richtig grossen Namen, wie zum Beispiel Nestlé oder so, die alle kennen, die sind natürlich nicht direkt involviert. Also das sind nicht die, die das Land wirklich nehmen. Aber sie sind involviert durch das, sie die Rohstoffe auch kaufen und dann indirekt da dabei sind. Oder Credit Suisse, die zum Beispiel investiert in so Firmen oder denen Kredit gibt, wo nachher Land rauben. Aber so direkt Landraub gibt es in der Schweiz eben keine von diesen grossen Firmen, die alle würden kennen.
Haben wir sonst noch eine Bank wie Credit Suisse, die dort investiert?
Ja, wir haben eine Kampagne gemacht im Anfang von diesem Jahr. Vielleicht haben Sie von der gehört, wo wir verschiedene Banken angeschaut haben. Und stark betroffen ist auch Safra Sarasin. Das ist so eine Basler Privatbank. Und das, unsere Untersuchungen haben sich dort vor allem um Palmöl in Indonesien gedreht. Wo wir geschaut haben, wer unterstützt eigentlich oder woher haben die grossen Firmen, die eben den Leuten das Land wegnehmen und tragen wollen, abholzen, woher haben eigentlich dieses Geld und wer sind die Finanzmarktakteure, die die unterstützen.
So, jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. Und da kommt jetzt nochmal die Frage. Ich finde es gut, wenn man das jetzt ein paar Mal gut fragt. Was kann man dagegen machen?
Ja, ich glaube, das Letzte, was wir eigentlich davon geredet haben, die Banken, das ist sicher in der Schweiz das grosse Thema. Und bei den Banken gibt es auch halt wieder verschiedene Arten. Wenn Sie bei einer Bank sind, natürlich können Sie zum Beispiel fragen, bei Ihrer Bank oder auch bei Ihrer Pensionskasse, was haben eigentlich Sie für Mechanismen, wie kann ich davon ausgehen, dass mein Geld nicht für das gebraucht wird, da kann man schon versuchen, ein bisschen einen Wandel herbeizuführen.
Also in dem Fall ein bisschen skeptisch sein,
nachfragen, genau. Mhm.
Okay.
Und trotzdem glaube ich halt, dass es wichtig ist, dass man sich vor allem politisch engagiert, halt bei einem von diesen Themen. Man kann ja nicht alles machen, aber wenn einem jetzt Landesanliegen ist oder man vielleicht sogar spezielle Beziehung hat zu einem speziellen Land, zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn man schon mal in Südamerika war, Argentinien oder irgendetwas, dass man sich vielleicht dort mit Leuten solidarisiert, dass man schaut, ja, was gibt es für Leute, die sich in Argentinien, in Äthiopien, in Indonesien einsetzen und dass man die Leute vor Ort, die sich wehren und die eigentlich jeden Tag einen in meinen Augen unwahrscheinlichen Mut an den Tag legen und aufstehen gegen die Firmen, sich wehren, ins Gefängnis kommen, wieder rauskommen und einfach weitermachen, dass man die in ihrem Kampf unterstützt. Und das kann man machen, indem man da aufmerksam macht, auf was sie machen oder ihnen versucht, Solidaritätskampagnen zu machen, wenn sie ins Gefängnis kommen. Aber sie brauchen natürlich auch Geld für ihre Aktivitäten, dass man sie finanziell in dem unterstützt. Und ich glaube, das ist eine von der wirkungsvolleren Methoden, um sich zu wehren und um etwas dagegen zu machen, was man da von der Schweiz aus eigentlich auch gut kann.
Merci, jetzt kommen wir wirklich zur allerletzten Frage.
Mhm.
Wie kann man Brot für alle unterstützen?
Ja, wir machen natürlich genau das. Wir unterstützen die Menschen vor Ort, die sich wehren. Man kann uns finanziell unterstützen, weil das ist eigentlich das, was halt die Leute fast am meisten brauchen. Es ist aber auch so, dass wir manchmal so Aufrufe machen, also die von ihnen, die Facebook und so weiter haben, man kann uns auf Facebook folgen und als Beispiel, wenn dann jemand ins Gefängnis kommt von den Leuten, die wir unterstützen, machen wir manchmal Petitionen, offene Briefe an die Präsidentin oder Präsident von diesem Land, um die Leute zu unterstützen, um zu sagen, wir stehen hinter ihnen, wir wollen, dass sie wieder rauskommen. So kann man sich auch engagieren bei uns.
Merci viel, viel mal für eure Zeit, Frau Lieberherr.
Ja, danke Ihnen fürs Interesse.
Liebe Zuhörer, wenn ihr das Interview nachhören wollt, dann geht bei der Website Radio Chico auf Aktuell. Dort könnt ihr dann alles nachhören. Unterdessen tschüss zusammen und man hört sich.
Radio Chico, zu jeder Zeit die beste Wahl.